Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelett mit der Wochenendbeilage. Und wir sprechen ein bisschen über die Schlagzeilen, Meldungen, Themen des Tages, des Wochenendes, was uns bewegt, was uns wichtig ist. Und diesen Mann bewegt vieles und er bewegt viele. Er ist Musiker, er ist Autor, er ist Bestseller-Autor, aber vor allen Dingen auch Live-Künstler im Wartestand. Ich habe ihn einfach zu mir in die Wohnung geholt. Er stand da draußen und eigentlich wollte er nur sein Smartphone aufladen. Jetzt ist er nun mal da. Hallo, T.S. Uhlmann.
Es ist auf jeden Fall die absolute Wahrheit, was du erzählt hast. Ich stand vor der Tür und musste mein Telefon aufladen.
Ich habe allerdings, das stimmt. Ich habe allerdings natürlich auch drum gebettelt, dass du kommst. Das muss man auch dazu sagen.
Um Leute wie mich sollte man nicht betteln. Das ist wirklich übertrieben. Wir kennen uns ja ein bisschen über unseren Freund Oliver Polak.
Das ist richtig.
Und verfolgen natürlich das, was du kulturell machst die ganze Zeit. Und es ist natürlich eine große Ehre und eine schöne Freude für mich, aus Berlin hier nach Hamburg rübergefahren zu sein mit einem positiven Bescheid eines negativen Corona-Tests.
Ja.
Junge, was man alles falsch machen kann.
Total.
Und deswegen ist es für mich
man muss ja auch heutzutage überall, also an jedes Foto, an jede Fernsehproduktion natürlich auch mal direkt dran heften. Alle sind negativ getestet, sonst ist natürlich direkt die Hölle los. Das weiß man ja.
Ist auch in Ordnung so. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht mit der Band Fury and the Slaughterhouse. Ich habe mit Danger Dan was gemacht. Und die Unterschiedlichkeit der Corona-Tests, das bringt mir eine große Freude.
Ach so,
also wirklich, einige rammen einfach rein in die Nase und Wirk und sowas. Ich denke zum Beispiel bei Nase, denke ich immer, wenn man als 4-, 5-, 6-Jähriger zum ersten Mal im Hallenbad war und unter Wasser ist und da dann das Wasser in die Nase kommt, so ist der Corona-Test in der Nase.
Ich glaube, du musst das Mikro einen Hauch weiter, dann nicht ganz so nah, weil du hast, ja.
Okay, gut.
Ja, aber dein Mikro klang nämlich gerade so, als würdest du damit bereits einen Corona-Test machen.
Ach so, okay. Dann machen wir das so.
Das wäre ja schade drum.
Und alles, was im Rachen abgenommen wird, da muss man einfach machen und dann ist es nicht so schlimm.
Also ich kann mich hervorragend selber testen, habe ich festgestellt. Also das kann ja nicht jeder. Rachen geht gut und Nase geht auch gut. Also ich hau mir das Ding kontrolliert, langsam, aber dafür unangenehm tief rein. Also ich bin jemand, der sich selber gerne viel zumutet in dem Zusammenhang. Kann ja auch nicht jeder. Manche zucken dann ja sofort, wenn es unangenehm wird, zurück. Dann ist der Test nichts wert.
Das ist das Protestantische an dir, durch die Arbeit und den Schmerz näher zu Gott.
Die Schlagzeile des Tages.
Das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, das sagt Jens Spahn und der Spiegel hat es gern aufgeschrieben. Im Juni könnte die Impfpriorisierung aufgehoben werden, das bedeutet aber nicht, dass sie Anfang des Monats falle. Die Erwartungen der Bürger sollten realistisch bleiben, sagt Gesundheitsminister Spahn. Und wenn einer sich damit auskennt, die Erwartungen der Bürger regelmäßig zu enttäuschen, dann ist er's.
Da bin ich als sensibler Künstler, hast du sofort wieder meine Solidarität.
Ja.
Mit Spani auf den Zettel gerufen, weil immer wenn so von denen so, haha, guck mal, er ist schon wieder falsch, lass ihn mal in Ruhe und sowas. Aber das ist natürlich ein wahnsinnig ernstes Thema. Und
Aber interessant, weil du es gerade sagst, Jens Spahn, also ich bin da auch immer so hin und her gerissen. Er ist natürlich einerseits sehr forsch, sehr ehrgeizig. Ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt im Rahmen einer Produktion. Zu dem Zeitpunkt war er allerdings noch nicht der Gesundheitsminister der Pandemie. Das war direkt kurz vorher. Und jemand mit so einem großen Ego lädt natürlich auch dazu ein, dass die Leute schneller mal sagen, ja, guck mal, so toll bist du auch nicht. Interessant ist es ja, als er damals ins Kabinett Merkel gerutscht ist als Gesundheitsminister, da hat auch er vermutlich gedacht, naja gut, das machst du jetzt mal 2 Jahre, dann ändert sich nach der Bundestagswahl ein bisschen die Konstellation, dann bist du vielleicht plötzlich irgendwie Justizminister, Finanzminister, wer weiß, und dann kommt plötzlich diese Corona-Scheiße und da kannst du ja auf keinen Fall gewinnen. Wie soll das funktionieren? Und jetzt stehst du da. Ein bisschen
jetzt
sparen.
Steht man da. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass, oh Mann, das ist aber über 3 Ecken, aber es hat irgendeine befreundete Ärztin zu mir gesagt, ohne feste Meinung, aber im Sinne von, bevor Corona hat man in Ansätzen gespürt, dass jemand Gesundheitsminister ist, der sich damit auskennt. Weil er kommt ja aus dem medizinisch-juristischen Bereich, wenn ich das so halb
ist aber eigentlich auf die Kette ist aber eigentlich eher so aus dem finanzpolitischen Bereich.
Wenn ja, dann ist schon wieder alles falsch, was ich sagen wollte. Aber sie meinte irgendwie so von wegen so, man hat gemerkt, dass da jetzt angefangen wird, an Schrauben zu drehen, die wirklich was bringen. Und über das Corona-Politische ist es halt schwierig für mich als Künstler zu sprechen, eben einfach, was mir immer noch so auffällt. Also solange wir beide ungefähr gleich auf der Welt sind, wissen wir ja, dass Politikerinnen und Politiker ein schlechtes Image haben.
Ja.
Mir kommt es vor, als wird es immer schlechter. Mhm. So von wegen so, haha, guck mal, der Söder hat sich als Schreck verkleidet.
Ja.
Und ich so, ach so, ist doch genial. Also ja. So, stell dir mal vor, dieses Foto geht um die Welt. Oh, guck mal hier, das ist der neue deutsche Kanzler.
Ist auf jeden Fall besser als sein Gandhi, ne? Also Hashtag Blackfacing.
Ja, schlecht gealterter Witz auf jeden Fall.
Sehr
Nein, aber das, aber mir kommt es eben einfach so vor, wenn du sagst, Spahn, Karrierist oder der will das eben, Drang zur Macht und sowas. Ich muss sagen, da schlag ich auch den Bogen manchmal zu Leuten wie uns. Wir hatten ja auch irgendwie den Drang, was zu machen, was nicht das in Anführungsstrichen normal ist. Und mir kommt das so vor, je älter ich werde und das vielleicht auch ein bisschen schnalle, warum ich das mache, was ich mache, oder das schnalle, was du machst, warum du das machst, da ist man von so Politikerinnen gar nicht weit entfernt. Ne? Mhm. Die ballern sich da durch die Jusos durch. Das ist ja auch kein Spaß. Ne?
Das wollte ich gerade sagen. Also ich würde den Job des Politikers auf keinen Fall machen wollen, weil das natürlich unglaublich viel Graubrot ist. Genau das, was du sagst. Also ich kenne das ja auch aus Kastrop-Rauxel bei den Jusos. Im Wahlkampf musst du dann mit Rosen an den Haustüren klingeln, wie so ein Aushilfsbachelor. Und das ist
macht mich ein bisschen heiß, wenn du mir das erzählst. Hätte ich gerne die Tür mal aufgemacht.
Aber es ist wahnsinnig unwürdig. Also es ist wirklich, das macht ja keinen Spaß. Auch in Kleingartenvereinen da stehen und dann sagen, ja, da muss ich mich mal drum kümmern, machen Sie sich keine Sorgen.
Aber damit dir das Spaß bringt, musst du eben durchgeballert sein oder besessen sein und sowas.
Ja.
Das finde ich dann eben schon wieder interessant. Also quasi, also das Größte, was ein Schiedsrichter erleben kann, ist ja auf dem Spielfeld, dass er nicht ausgebuht wird.
Ja.
So, das ist ja das Maximum, was man erreichen kann. Es klatscht ja keiner für die Schiedsrichter und sowas. Und das finde ich ein interessantes Mindset. Und ich habe ein paar Freunde, die in der Politik tätig sind in Berlin und sowas. Ne? Das ist wirklich morgens um 6:30 erste Sitzung. Und dann um 22.30 Uhr gehen die nochmal eben kurz zum Bauernverband vorbei. Und
ja, und um 5 Uhr morgens stehst du schon wieder im Morgenmagazin und musst dir anhören, ja, das war ja wieder mal gar nichts. Ne? So. Ja, das stimmt. Also den Respekt haben die auf jeden Fall. Die haben wirklich ein knallhartes Programm. Und umso erstaunlicher, dass Angela Merkel überhaupt so lange durchgehalten hat. Das ist ja wirklich echt enervierend. Aber jetzt zum Thema Impfung.
Warte, Scholz, die Geschichte ist zu... Darf ich es dir erzählen? Ja, warte, ich muss mich kurz... Okay, wir haben ja... Also, es geht mehr um die Kunst als um das Politische. Mir ist beim letzten Aufzug und beim Aufräumen aufgefallen, ich habe ein Originalautogramm von Willy Brandt.
Ach nee.
Ich habe ein Originalautogramm von Helmut Schmidt.
Ui.
Kommt Wahlkampf Hamburg aus den 70ern. Wirklich noch Schwarz-Weiß-Postkarten. Dann habe ich ein Originalautogramm von Helmut Kohl. Weil meine Oma aus Blankenese eine riesige CDU-Fanin war.
Okay.
Die Schröder-Sache blenden wir mal eben aus und sowas. Aber ich so, verdammt, jetzt hängen die da und sowas. Ich will eine Autogrammkarte von Angela Merkel haben. Und dann habe ich wirklich, ich wollte die ja eigentlich auch für mein Tote-Hosen-Buch interviewen, weil das erste Spiegel-Interview von Angela Merkel war ja mit Campino zusammen. Da war sie gerade Jugendministerin und Interview mit einem Punk.
Stimmt, genau.
Eine ganz tolle deutsche Geschichte ist, meiner Meinung nach. Und dann habe ich wirklich einfach ein Buch von mir gepackt und habe dann über einen Kollegen hab ich gesagt, ich hätte gern Interview. Autogramm von Angela Merkel. Und dann hat der Seibert mir einen Brief geschrieben von wegen so, hier, wir haben gehört, dass Ihnen das Autogramm noch für Ihre Sammlung fehlt und jetzt hängen die...
Ach, das ist aber toll.
Bundeskanzler und Bundeskanzlerin untereinander. Das kommt doch so Kippenberger-mäßig rüber.
Ja, schon ganz geil. Ja, so ein bisschen wie im Büro von Gerhard Schröder, ne? Da im Hintergrund die ganzen Kanzler. Nur Angela Merkel habe ich vergessen aufzuhängen bislang. Das ist ja auch wieder so ein bisschen leichter Machismo. Oder man hat es halt...
Siehst du, und bei mir hängt der Schröder nicht. Vielleicht aus dem Grund.
Das ist genau, das ist deine Revanche.
Obwohl wir Niedersachsen sind zusammen.
So, stimmt, Hemmer, klar, Niedersachsen, logisch. Ist aber immer noch besser als Markus Söder, über dessen Bett Franz Josef Strauß als Poster hing. Da finde ich, da muss man sich dann, also wir kommen ja höchstwahrscheinlich erstmal in den nächsten 4 Jahren nicht in die Gelegenheit, aber das muss man sich dann auch immer überlegen, ob man so jemanden zum Kanzler haben möchte, der Franz Josef Strauß als Poster beim
Bett
hängen hatte.
Aber kommen wir ja auch schon wieder, also über das Thema sind ja auch schon alle Witze gemacht worden. Der hat ein Bild von Franz Josef Strauß über seinem Bett und sowas. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch genial kaputt. Und mich interessiert eigentlich immer mehr, dass statt dem Haha genial, witzig, finde ich immer das von mir so, Alter, ist das kaputt, genial.
Blattgold.
Die Taz schreibt, Respekt, Herr Habeck, Grünchef Robert Habeck wird verhöhnt, weil er über die Niederlage bei der Kanzlerkandidatur spricht. Doch er bricht mit alten Männlichkeitsidealen. Kaum hatte die Zeit das Interview veröffentlicht, in dem Robert Habeck über seine Niederlage gegen Annalena Baerbock spricht, ging das korinthenkackerhafte Geningel auf Twitter los. Ein Emotionsbrötchen sei Habeck und wehleidig. Er könne es eben nicht ertragen, die zweite Geige zu spielen. Und überhaupt, warum kriegen Frauen, die einen Schritt zurückgetreten sind, keine langen Interviews, in denen sie erklären dürfen, wie es ihnen geht? Ich weiß nicht, ob du das intensiv verfolgt hast, wie es um Habeck und Baerbock stand und die Nachberichterstattung. Ich habe das Interview in der Zeit gelesen. Ich fand das interessant.
Hatte ich keine Zeit. Ja, okay, oh Alter. Entschuldigung, ich leg den Zehner gleich auf den Tisch.
Den legst du mir schön auf den Tisch.
Sorry.
Ich fand es interessant, dass die Qualifikation, die inhaltliche Qualifikation von Baerbock in diesem Interview tatsächlich gar keine Rolle gespielt hat. Ich fand aus persönlicher Sicht, dass eine große Geste, sprich das Platzmachen für die weibliche Mitbewerberin, größer gewesen wäre, wenn man sie in der Rückschau nicht nochmal auseinandergenommen hätte in einem Interview. Man hätte es für sich stehen lassen. Gleichwohl fand ich es aber auch gut, dass sich jemand in diesem Falle ins Herz schauen ließ und sagt, ich wäre das auch gerne geworden und es ist ein bittersüßer Tag. Das fand ich, das ist eine andere Sprache, als man sie beispielsweise von den Söders dieser Welt kennt.
Also da ist das Erste, ich habe das mit Hohn und Spott überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe das selber einfach in meinem geliebten terrestrischen Fernsehen ein bisschen gesehen, habe ich gedacht, fette Ansage, Digi. Finde ich cool, wie du das sagst. Dann ist es natürlich einfach the pain of a boy. Das kommt ja auch so indie-mäßig rüber, ne? Ja. So von wegen so, geh du voran, lass mich hier verweilen.
Ach so, so ein bisschen. Ist so ein bisschen wie A Star is Born auch, ne? Nur, dass er nicht Alkoholiker ist, zumindest merkt man es nicht.
Nee, das ist ja nicht. Und dann, wenn du den Söderismus meinst, dann ist es, das ist ja quasi dieses, wir haben uns geeinigt, alles ist gut, viel Glück.
Mhm,
und jeder weiß halt, dass er lügt. Ja. So. Und
Sie haben sich schon geeinigt, aber sie haben sich halt eben auf eine Art geeinigt, die mit Sicherheit auch nicht frei von Auseinandersetzung war. Nur, dass in diesem Falle nicht Paul Ronsheimer irgendwo gesessen hat und das Ganze live getwittert hat.
Das kann sein. Aber einfach zu sagen von wegen, das ist doch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin beim Hurricane Festival in Schlesel und sitze da mit Iron Maiden rum und der Bruce Dickinson kommt rein und sagt, ja, wer von uns spielt denn jetzt Headliner? Und ich sag, also Entschuldigung, ich bin T.S. Ullmann aus Hermoren, natürlich spiele ich nach Iron Maiden. Ich komme hier aus der Gegend. Und der sagt, könnte nicht so eine gute Idee sein, wir sind Iron Maiden und sowas. Dann würde ich mich auf die Bühne stellen und sagen, von wegen so, ich hätte gerne als letztes heute Abend gespielt, aber hier noch kommt Iron Maiden und das wird die beste Show auf der ganzen Welt. Das ist, finde ich, so ganz normal, aber trotzdem ist ja wieder the pain of the boy, dass er das doch nicht durfte.
Ja.
Man sollte nicht alles zerlabern, dass jemand sich hinstellt und einfach sagt, es tut ein bisschen weh, aber jetzt geht's ab. Finde ich geil. Finde ich gut. Bringt mir Spaß.
Finde ich auch gut. Befasst du dich sonst mit der Programmatik der Grünen oder ist es derzeit noch gar keine Zeit? Weil ich schon die Kritik wahrnehme und ich halte sie auch teilweise für berechtigt, dass einige mit großer Irritation zur Kenntnis nehmen, dass die Ernennung von Baerbock zur Kanzlerkandidatin derzeit in so Jubelarien aufgeht. Also der Stern nimmt sie vorne drauf und feiert sie.
Bei ProSieben haben die Moderatoren geklatscht nach dem Interview.
So, das wird natürlich mit einiger Irritation zur Kenntnis genommen. Man sagt, naja, die kritische Auseinandersetzung mit der Programmatik wäre ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
Ja, aber das geht ja jetzt auch los. Ne? Das ist ja einfach, dass alle sich jetzt ein bisschen freuen, woran sie dran sind und dass die bei ProSieben ein bisschen ungelenk sind, vielleicht in großen Politiker Reden, Interviews sind, das sei denen ja auch unbenommen. Da finde ich zum Beispiel auch wieder kulturell viel interessanter, was die da bei ProSieben alles machen, dass die jetzt ja quasi, also das ist ja jetzt inzwischen eine Mischung aus Nickelodeon und Arte.
Ja, toll,
also der
oder?
Größte Quatsch und tiefe Kultur.
Das aber ist das doch total fantastisch?
Ja, ich finde es gut, aber ich finde alles gut, was nicht normal ist.
Ja.
Und dass dann irgendwie die ein bisschen aufgeregt sind. Thilo und Katrin waren das ja, glaube ich.
Genau, genau.
Dass da mal geklatscht wird. Aber man so, also der Drang, sich über alles aufzuregen, ist eine starke Force in den Leuten.
Das ist eine wunderbare Überleitung hierzu.
Die unbequeme Meinung.
Kritik an alles dicht machen Aktion. Mit Zynismus ist doch keinem geholfen. Elias Mbarek und andere Stars schämen sich für ihre Kollegen. Das schreibt der Stern. Und nicht nur der. Unter dem Hashtag alles dicht machen haben sich 53 deutsche Schauspielstars vorgenommen, Kritik an den Corona-Maßnahmen zu üben. Lob bekommen sie aus der rechten Ecke und von Querdenkern. Innerhalb ihrer Branche stoßen sie auf Kritik. Ja, das geht ja jetzt natürlich. Seit nunmehr, sagen wir mal, 36 Stunden geht das ja hoch her im für seine Differenzierung bekannten Internet. Und, dieses Video, in dem halt Jan-Josef Liefers zuvorderst, Heike Makatsch, Ulrike Volkerts und Co. sehr unterschiedlich, also sie haben ja sehr unterschiedliche Videos eingestellt, in denen sie halt mal mehr und weniger deutlich zeigen, dass offensichtlich die Politik zu sehr nur auf eine Meinung von Experten hört, dass zu viel dicht gemacht wird, am besten sperren sie uns doch alle ein, macht alles dicht. Das wird natürlich sehr heiß diskutiert. Dann hat irgendwie die Bild-Zeitung, hat dann Ben Becker abgefilmt, der hing da irgendwie wie so ein Fensterrentner, hing er irgendwo in so einem Fenster drin. Er ist ja der Bruder von Merit Becker, die auch beteiligt war und hing dann da raus und sagte in die Kamera, er war auch so weiß geschminkt mit so Clownschminke. Der sah so ein bisschen aus wie der Joker, aber so für Aufstocker oder so. Und sagte irgendwie sowas, der rauchte eine Kippe dabei, so also ein bisschen Kinski-esk. Wir sind ja nicht dumm, wir müssen uns gerne haben. Wir Schauspieler, es kann doch nicht sein, dass wir am, ich bin Ben Becker, dass wir am Set sind und nicht aus Plastikschalen, so Porzellan essen, sondern aus Plastikschalen, die uns zugeteilt werden. So, das war echt, wo ich dachte, okay. Wo er sagt, wir sind ja nicht dumm. Und das ganze Video schrie aber doch. Und einer der ersten, die den SchauspielkollegInnen geschrieben haben, was macht ihr denn da? Das war Elias Mbarek, meines Erachtens auch derjenige, dessen Reaktion darauf die ehrlichste, authentischste und einfach schnellste war, weil er nur geschrieben hat, so nach dem Motto, jetzt lass doch die Scheiße, das bringt doch nichts. Das fand ich gut. Draufgesetzt haben sich viele andere, bei denen ich so ein bisschen erschnüffelt habe, dass sie sich den Applaus auch ganz gern abgeholt haben von denjenigen, die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, klar denken. Und jetzt stehen sich wie üblich da so zwei Lager gegenüber, wobei das eine Lager deutlich größer ist als das andere. Wie hast du das Ganze
wahrgenommen? Super, nächstes Thema. Alles dazu gesagt. Ja. Boah, das war ein ganz schön langer Satz.
Ja, es tut mir wirklich leid. Ich glaube,
wirklich super. Also,
es war wirklich ein sehr langer.
Alter, Digga, das war echt so Thomas Mann-mäßig. Also da ist auch, ne, eigentlich ist bei mir fast inzwischen Grundsatz zu Twitter-Diskussionen äußere ich mich eigentlich nicht.
Das ist auch häufig sehr richtig.
Irgendwie so bei Elias Mbarek finde ich das eben einfach toll, sozusagen. Also er ist der berühmteste und er ist normalerweise kein politischer Künstler. Das heißt, wenn er was sagt, dann knallt das eben einfach. Mhm. Das finde ich schön. Alles andere dabei, alles dicht machen, die wären mal lieber bei ihren Leisten geblieben. Und ich dachte, es geht um Alkohol bei dem Hashtag, aber leider ging es ja um Politik. ich glaube, dass 90% der Leute, die da mitgemacht haben, sich jetzt schon in Pein und Agonie winden, worein sie sich da haben labern lassen.
Ja, das glaube ich auch.
Es gibt da nichts zu sagen.
Ist es eine gewisse Form der Aufmerksamkeitsuntersättigung, die einen manchmal dazu treibt, zu sagen, so, ich hau jetzt nochmal einen raus, weil man merkte ja auch, dass das Performative in diesem Falle so im Vordergrund stand. Ich glaube, vielleicht ist das auch das Unglückliche daran, dass das Fernbleiben von Ahnung in diesem Falle ausgeglichen wurde durch ein Übermaß an Inszenierung. Es ist ja dann auch nochmal was anderes, ob man aus einer gewissen Unsicherheit heraus vielleicht nicht so wahnsinnig kluge Dinge sagt oder ob man es macht, wie in diesem Falle dann Jan-Josef Liefers, ja so, hey Leute, ich sag mal, das kommt natürlich doppelt schlecht an. Und man muss natürlich fairerweise sagen, er hat als Pathologe bislang auch noch nicht einen Corona-Kranken auf seiner Pritsche gehabt. Ne, da hat er vielleicht aus seiner persönlichen Expertise rausgesagt.
Bei manchen Leuten in den Videos merkt man auch, dass die Schauspielschule von den Eltern bezahlt wurde und dass sie nicht vom Talent und sowas. Aber ja, was soll man jetzt gegen Kollegen da irgendwie so einen Treppenwitz noch machen? Ich finde es, glaube wirklich, du hast es wirklich, wirklich schön zusammengefasst.
Also
und sowas.
Um nur ein letztes dazu zu sagen, ich fand es natürlich nicht gut. Ich sehe allerdings auch die Riesenproblematik, dass die Form der, ich nenne es wohlwollend, Kritik, die dann entgegenschlägt, teilweise auch da wieder jedes Maß verliert. Dann ist natürlich natürlich gleich wieder Hitler da, da ist gleich wieder Goebbels da. Und das bringt mich dann plötzlich in eine Situation, in der ich die Angegriffenen verteidigen möchte. Und das ist eigentlich auch nicht unbedingt das, was ich will. Am Ende tun wir alle ganz gut daran, vielleicht einigermaßen nüchtern solche Dinge zu betrachten. Und was ich feststelle, und das muss man...
Herr Beisenherz hat gerade mit der Hand auf den Tisch gehauen.
Stimmt, ja, stimmt. Was ich nur wieder mal mit einiger Ernüchterung feststelle, ist, dass binnen einer Woche pinke Menstruationshandschuhe, das alles dicht machen, Videoprogramm und Michael Kretschmer ist zu Gast bei Putin und ist da als sein Schoßhündchen und das alles in derselben Temperatur und Lautstärke diskutiert wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man da immer die richtigen Akzente und Gewichtungen setzt, wenn es darum geht, mit welcher Intensität die einzelnen Themen besprochen werden. Das macht mich dann wütend, wie man so schön sagt.
Kommen wir wieder zu meiner alten Forderung, der Internetführerschein.
Gewinner des Tages.
Ist der Fußballfan oder die Stadt München, wie man es will. Die Sportschau schreibt, München bleibt Spielort der Euro 2020. Bayern genehmigt mindestens 14.500 Zuschauer. München bleibt nach Sportschau-Informationen Spielort der Euro 2020. Auch mehr als 14.500 Zuschauer werden nun doch Partien in der Arena wohl sehen dürfen. Ja, das ist ja in den nächsten Tagen noch ein großes Thema. Wohin geht denn die Euro 2020? Die ist ja bislang so geplant, dass sie in mehreren europäischen Metropolen stattfinden soll. Und es gibt ja nun wirklich keine bessere Zeit als diese, um quer durch Europa ein Turnier stattfinden zu lassen. Das konnte natürlich keiner ahnen. Es geht ja auch schon damit los, dass die Euro 2020 im Jahr 2021 stattfindet. Das aber nur so als Fußnote.
Also da muss ich sagen, die Idee, die EM in Europa stattfinden zu lassen, ne? Die fand ich, das ist die süßeste Idee, die Fußballfunktionäre in den letzten 10 Jahren gehabt haben. Da waren wir so, warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Ja. Okay, mit Fliegen kann man auch, aber können wir vielleicht alles auch mit dem ICE lösen und sowas. Aber einfach zu sagen, von denen so, Digga, Europameisterschaft spielen wir in Europa. Ich hatte sogar ein kleines Angebot, einen kleinen Song darüber zu schreiben.
Und? Und?
Ja, einfach so, meine Lieblingsfarbe ist bunt, meine Lieblingsflagge ist blau mit goldenen Sternen. Keine Ahnung, da sind wir noch nicht so weit gekommen.
Was man dann
aber
so sagt.
Aber ich find's einfach eine süße Idee. Also diese alte Faszination, 40.000 Iren kommen auf einem Tag nach Bilbao, färben da den Brunnen in grün, weiß, orange.
War das toll, jetzt ist es ein Superspreading-Event.
Ja, genau. Und das erstmal dazu, das ist natürlich heftig. Ich glaube, logistisch ist es auch ganz schön anstrengend, das umzuändern. Man könnte es, beim Frauenhandball ist es, glaube ich, gewesen, sollte Norwegen sein, die wollten es nicht mehr machen, dann haben die Dänen gesagt, ja, dann machen wir das halt. Das
also ganz läuft, gut. Ja. Ich ganz ja. gut. Dieses Jahr, dann machen wir es halt, das hast du natürlich im Fußball ganz häufig, wenn jetzt zum Beispiel England oder Italien sagen würde, wir machen es nicht, dann sagt plötzlich Saudi-Arabien, komm, schick zu uns, wir haben sowieso ein kleines Image Problem. Der Fußball hilft immer, um es ein bisschen aufzupäppeln.
Hilft, glaube ich. In dem Falle wird es nicht helfen. Auch da indifferent und sowas. Aber auf wie lang ist jetzt noch erste und zweite Bundesliga? 6 Wochen oder irgendwie sowas?
Naja, noch nicht mal mehr. Ne?
Oh,
noch
nein,
nicht mal mehr.
Es sind, glaube ich, oh nein.
Leidest du schon? Leidest du unter...
Okay, am Anfang alle so von wegen so, ja, Skandal, das wieder anzuweifeln. Es gibt natürlich heftige Fälle wie bei Hertha BSC oder bei Sandhausen jetzt und sowas alles.
Wie sagte der großartige Jörg Thaddäus letztens noch, Hertha BSC könnte der erste Fußballclub sein, bei dem Herdenimmunität herrscht. Das hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Aber wenigstens ist was am Freitagabend und am Samstag und am Sonntag und sowas. Und Sportshow und Sportstudio und sowas.
Ist der Fußball systemrelevant, weil er auf eine gewisse Art und Weise auch, also natürlich ein dehnbarer Begriff, gebe ich zu, aber weil er Entlastung schafft, weil er den Leuten zumindest ein wenig Halt und Struktur verleiht in ihrem Alltag?
Mein System kann keine Grenzen, um hier mal Jochen Distelmeier zu zitieren. Also für mein kaputtes System mit der wunderbaren Rückrunde vom FC St. Pauli ist der zurzeit für mich sehr systemrelevant. So, das sehr kann gut. ich euch mal versprechen.
Ja.
So, das ist auch wirklich einfach. Ne?
Ich erfreue mich ja an der fantastischen Saison des VfL Bochum. Der als der, ja,
ist doch
der,
super.
Der als der vielleicht einzig wahre Ruhrgebietsklub natürlich derzeit so gut performt und so ein bisschen den Ruhrgebietscharme verströmt, den die Schalker natürlich nicht mehr, weil halt einfach alles in Trümmern liegt und Borussia Dortmund auf ihre Art auch nicht mehr so ganz haben, weil da ist ja so ein bisschen Tristesse Royale, wie gehobener Mittelstand, wo die Trauben aber ein bisschen zu hoch hängen, um nach ganz oben zu greifen, irgendwie auch blöd. Und VfL Bochum, auch aufgrund dieser Historie als die Unabsteigbaren, finde ich irgendwie auch ganz sexy. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, mal wieder ins Ruhrstadion zu können. Das ist auch so ein geiles Stadion, weil es mitten in der City gelegen ist. fußläufig von meiner, ich habe ja in Bochum noch eine Wohnung, fußläufig von da. Und es ist halt so angenehm klein. Es ist wie das Westfalenstadion, aber so auf der Hälfte
abgeschnitten.
Zu heiß gekocht. Genau.
Ja. Nein, ich weiß es nicht. Ich meine, ey, es ist auch Corona, ne? Was habe ich? Ich kann jetzt Blackbird auf der Gitarre spielen und ich kann Fotos auf Holzplatten kleben und so, dass man sich das so hügelmäßig in die Bude hängen kann und sowas. Ich habe echt viel gemacht und sowas. Und es ist echt viel langweilig und sowas.
Fotos auf Holzplatten kleben.
Ich mache ein kleines Foto zusammen, dann schicke ich dir das.
Mach, bitte.
Basteln.
Ja.
Basteln ist eine gute Sache. Wir haben Hobbys.
Ja, okay, ja, nee, gut. Basteln ist toll.
Basteln ist wirklich toll. Ja. Vor allen Dingen, wenn man das, also wenn man ungeschickt ist, wie ich dabei, dann ist das, sieht das dann plötzlich nach Kunst aus, obwohl es eigentlich gut aussehen soll.
Aber weißt du, was auch toll ist? Alkohol.
Das hat mich überrascht.
Die Welt schreibt, alkoholfrei Boom. Das ist für mich der Megatrend, also nicht für mich, zitiere nur. Die Deutschen entdecken das Bier neu. Rund 6,6 Millionen Hektoliter alkoholfreies Bier und Malztrunk wurden im Corona-Jahr 2020 verkauft. 53% mehr als noch vor 10 Jahren. Wer alkoholfrei trinkt, braucht das Auto längst nicht mehr als Ausrede. Viele suchen offenbar einen Ersatz für Softdrinks. Kann dich alkoholfreies Bier auch so begeistern wie diese 6,6? Na, sind nicht 6,6 Millionen Menschen, aber 6,6 Millionen Hektoliter, die über den. Das wäre auch interessant. Naja.
Ich habe gestern gerade, glaube ich, 3 alkoholfreie Biere getrunken.
Ja.
Weil ich nach 10 normalen Bieren wirklich kein. Nee, ich habe gestern, also für mich ist alkoholfreies Bier echt eine super Sache und sowas. Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann keine Cola mehr saufen, ich kann keine Bionade mehr saufen. Es ist alles so wahnsinnig süß. Oder mir schmeckt es nicht und sowas. Ja. Und deswegen ist alkoholfreies Bier natürlich eine spitzenmäßige Angelegenheit und sowas.
Müsste ich tatsächlich mal ausprobieren, weil ich wirklich, ich bin da echt noch super old-fashioned.
Ja.
Wenn nicht Bier mit Alkohol, dann nehme ich immer irgendwas anderes. Weil ich mag Bier ja vom Geschmack her, mir schmeckt es ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht zu Alkohol. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich alleine zu Hause zum Beispiel nie Alkohol trinke. Ich bin so ein ganz klassischer Gesellschaftstrinker.
Für mich ist es das Schönste auf der ganzen Welt, alleine zu Hause Alkohol zu trinken.
Ja gut, unter der Voraussetzung.
Nein, so ja nun auch nicht und sowas. War nur ein Dafkes und sowas. Aber wie gesagt, es ist, also ich meine, jetzt auf blöd gesagt, ne, gerade diese Corona-Sache und sowas, das ist ja wirklich einfach auch eine große Gefahr, dass die Leute einfach so. Es ist ja wirklich häufig. Ich meine, du arbeitest wie ein Geistesgestörter.
Nein, aber viele alkoholisieren sich zu Hause natürlich, ne?
Das ist, ich fühle mich ja wirklich wie eine Taube, der die Flügel gebrochen wurden.
Ja.
Oh, mein Hemd.
Nee, Junge, das hast du schon.
So, und das ist natürlich.
Ist eine Taube, der die Flügel gebrochen wurde.
So, und dann guckt man auf die Uhr und dann ist es 20 vor 5.
Ja. Wie,
so, und das ist einfach 2-3 Glas Weißwein. Oh, da ist es schon 8.
Ja, ja.
So, das ist einfach so. Und das ist natürlich toll und super. Und wir können jetzt eine Stunde darüber reden, wie großartig Alkohol ist. Aber eben, es ist auch natürlich eine massive Gefahr da drin, einfach.
Ja.
So.
Ja, und da ist natürlich, das ist natürlich.
Und ich liebe die Gefahr. Oh Gott. Ja. Das geht nicht gut weiter mit mir gerade. Nein, Bier ist ja immer weniger in. Das ist ja, glaube ich, so, dass die Bier, dass sich das gar nicht mehr lohnt.
Ja, wenn es nicht gerade Craft Beer ist, ne? Du kannst jetzt einen Craft Beer Rant loslassen. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Ich schätze dich so ein, als würdest du gleich gegen Craft Beer Rant. Du guckst schon so. Der Blick ist schon so ein bisschen.
Also diese Abkultung von verschiedenen Bieren und sowas, das ist ja auch, das Bier ist ja auch das Lebenselixier des Wirkungstrinkers. Also, es gab ja Craft Beer, weil die Leute gesagt haben, mir gefällt das nicht, was die Industrie macht, wir machen selber. Inzwischen wird so wenig Bier verkauft, dass jede Großbrauerei hat ja 2, 3, 4 Craft Beer unter Brauereien. Wir müssen uns jetzt nicht über Bier unterhalten.
Wir können uns über Bier unterhalten.
Also ich würde gerne mal Biertrinker des Jahres werden. Ich will keine goldene Schallplatte haben. Ich möchte gerne Biertrinker des Jahres werden. Da halte ich auf dem Brauereiinnungsverband halte ich eine 40 Minuten lange Rede. Wäre ich zum Obama des deutschen Biers.
Ach, das ist eigentlich geil. Naja, warum auch nicht? Also Felix Magath ist mal Brillenmann des Jahres geworden.
Mit Recht.
Ich weiß nicht wer. Ich glaube Guido Westerwelle war mal Krawattenmann des Jahres.
Das gibt's häufig.
Ja. Da ist doch Biertrinker, also das ist ein Titel, den würde ich auch durchaus noch anstreben. Warum nicht? Also ich trinke auch wirklich sehr gerne Bier. Ich greife auch verstärkt immer wieder einfach klassisch zu entweder Pilz oder Helles. Helles, ich liebe Helles, aber ich bin auch gerne in München, muss ich auch dazu sagen.
Ja. Wer nicht? Ja. Das ist ja aber auch das Verrückteste. So, kommen ja aus Berlin eben und sowas und da haben wir ja diese Spätikultur und sowas. Und der Rudi Meier aus meiner Band kommt ja aus der Nähe von Landshut, ist neben dem Atomkraftwerk geboren worden. Und der geht durch Berliner Spätis, also nicht als ja. Hobby, sondern da steht so, das kann doch nicht sein, dass es hier ein Helles gibt von der Brauerei aus dem 800-Seelendorf.
Da das ist faszinierend.
Da ist eine
ne?
Bierbewegung aus ja. Bayern nach Berlin, die wirklich für mich als Hobbylogistiker sehr interessant ist.
Ja, Bierbewegung, das trifft es aber auch, wenn dann nämlich so drei Hipster mit dem Hellen in der Hand sich quasi von A nach B bewegen und dann wahrscheinlich natürlich viele junge Leute sind mit 30 Mann wieder irgendwo im, aber ich reg mich schon wieder in Rage. Ich
und
dachte, ja.
Das nächste, da, bitte? Jetzt doch wieder über Bier. Es gibt ja wirklich in Österreich bei der Gösser Brauerei, die ja wirklich hervorragende Biere in diversen verschiedenen Sorten machen, gibt es glaube ich einfach, da läuft immer einer durch die Gegend und war so, warum wollen die eigentlich alle unser Radler saufen? Und dann sagt der Chef immer, frag nicht nach, schick, schick, schick.
Das gibt's doch gar nicht.
Nächte zum Vergessen, schreibt die Süddeutsche. Schlafmangel kann nicht nur zu Müdigkeit führen. Für einige Altersgruppen gilt, wer 6 Stunden oder weniger schläft, erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken. Ja, es ist wohl tatsächlich so, dass Menschen, wenn sie mit 50, 60 oder 70 zu wenig Schlaf finden, dass sie ihr Risiko deutlich erhöhen, an Demenz zu erkranken. Und Thees, wir beide sind jetzt Mitte, Ende 40. Kommen jetzt also langsam in den Bereich, in dem unser Schlafmangel, und da blicke ich auch gerade natürlich dich an als Musiker, das kann uns noch gefährlich werden.
Ich liebe nichts so sehr wie kurz zu schlafen.
Kurz zu schlafen?
Das finde ich ganz gut. Vielleicht habe ich jetzt einen neuen Trick. Der Trick geht so, ich gehe eigentlich immer so 12, 12:30, 1 gehe ich schlafen. Mhm. Und neulich war mir irgendwie langweilig, ein bisschen müde, und dann habe ich eine Tasse schwarzen Tee getrunken, starken schwarzen Tee, habe mich hingelegt, bin sofort eingeschlafen und bin um 20:40 knallwach aufgewacht.
Der wirklich schwarze einfach so, Tee also so reingeknallt
nicht so, ist? Nicht so beim Morgenandacht, ja. Deutschlandradio, sondern einfach so 20:40, los geht's. Und ich liebe das Gefühl, wenig zu schlafen und sofort den Geist wieder zum Rattern zu bringen.
Das ist ja an sich auch wirklich attraktiv, das verstehe ich, aber man wird doch wahnsinnig schnell auch wieder müde, oder? Weil die Erholung ist doch viel zu kurz.
Aber da hat der Künstler ja den Mittagsschlaf.
Ah,
nein, wenn man das gut macht, dann geht das eigentlich. Dr. Angela Merkel schläft doch, glaube ich, auch immer nur 4, 4,5 Stunden.
Und die hat ja nicht halb so viel zu bewegen wie du, ne?
warte, ja, nee, ich hatte, okay, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine bestimmte, also wie gesagt, wenn ich einen Deal mit Gott machen könnte, würde er mich fragen, möchtest du normal schlafen oder nicht schlafen, würde ich immer sagen, nicht schlafen. Also die Leute ins Bett bringen und sowas, ein bisschen was rumdödeln, nachdenken, aus dem Fenster gucken und dann die Leute dann wieder so gegen 6:30, 7 wecken mit einem kleinen warmen Porridge. Sowas.
Nicht so schlecht, ja.
Aufgeschnittenen Bananen.
Also ich stehe wirklich, und das sind auch so ein bisschen wahrscheinlich die Freuden des Alters, also ich stehe auch immer recht früh auf, so 7:30 ungefähr. Ich liebe es auch, den Tag früh anzugehen, also selbst sonntags. Ich liebe es, sonntags morgens wach zu werden, Tasse Kaffee kochen, in Sessel setzen, Zeitung lesen, Buch lesen und so ganz in Ruhe alleine den Tag starten. Das hätte man natürlich mit 20 so sich auch jetzt nicht unbedingt vorgestellt.
Da bin ich häufig mit meinem Kater unterwegs.
Ja, klar. Das ist bei mir auch deutlich weniger geworden. Was ein bisschen problematisch ist, ich stehe gerne früh auf, ich gehe aber auch gerne relativ spät ins Bett, also auch so 1, 1:30. Und da merke ich jetzt, so eine Stunde mehr Schlaf wäre echt nicht verkehrt, weil jetzt so langsam komme ich in den Bereich, wo ich merke, das fehlt mir regelmäßig. Ich habe dummerweise, also viele werden jetzt neidisch sein, weil ich es jetzt erst mache, ich habe jetzt angefangen, die Sopranos zu gucken. Jetzt, im Jahr 2021.
Das ist natürlich gut.
So, und dann kriegst du natürlich deutlich weniger Schlaf, weil du guckst natürlich dann nochmal exzessiv. Das ist echt ein...
Sowas zum ersten Mal zu gucken, ist natürlich...
Habe ich mir schön die Karten gelegt. Na, herzlichen Glückwunsch.
Die gute Tat des Tages.
Ist natürlich das Lesen. Gestern war Welttag des Buches, deshalb die Frage, Thees, was liest du gerade?
Ich lese gerade Ministerium der Träume.
Ach so, von Hengame Yagobi Farah.
Genau, ja. Das lese ich gerade und genieße ich sehr, das zu lesen, weil es ist eine tolle Story, sehr emotional aufwühlende Story. Eine Schwester stirbt und die Protagonistin übernimmt ihre Nichte sozusagen. Mhm. Ganz, ganz tolles Setting, wo ich so, wenn ich familiär drüber nachdenke, einen großen Bezug zu habe und mir das gut vorstellen kann, spielt aber in der queeren Nachtszene in Berlin, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe und sowas. Und ich so, ups, du bist ja schon bei 140. So, das ist eigentlich für mich immer ein sehr schönes Zeichen. Und simultan lese ich gerade noch das Buch von meinem Freund Wels Heartland.
Von Benedikt Wels?
Genau.
Ah, okay, sehr gut. Ich für meinen Teil, ich lese gerade Der Weltreporter von Hannes Stein. Ganz tolles Buch. Das sind so, fiktive Reiseberichte. Also die Geschichte handelt von einer Frau, die jemanden kennenlernt, der Reporter ist, und der erzählt ihr von seinen Reisen, und die Reisen sind aber alle, das muss man zumindest annehmen, erstunken und erlogen, aber es sind sehr schöne Reisen. Das ist so, sag mal, das ist so graduell an der Wirklichkeit vorbei, also so eine fiktive Stadt irgendwo in den Außenbezirken von Russland, ein Münchner Dorf irgendwo im brasilianischen Regenwald, und es ändert an so viele verschiedene Autoren. Das hat ein bisschen was von Helge Timmerberg, es hat ein bisschen was von Christian Kracht. Tolles Buch.
Halleluja.
Macht großen Spaß. Und empfohlen wurde es mir von Lukas Vogelsang, der seinerseits sein Buch Zeitlupen rausgebracht hat. Ganz tolle Geschichten über den Fußball, über Protagonisten des Fußballs, Franz Beckenbauer, Stefan Effenberg, die Großen und die Gescheiterten im deutschen und im Weltfußball. Wahnsinnig gut geschrieben, weil Lukas Vogelsang wirklich einer der besten Autoren und Reporter Deutschlands ist. Und die Geschichten und die Typen dahinter lohnt sich auch sehr. Also macht wirklich großen Spaß. Haben wir also am Wochenende was zu tun.
Vor allen Dingen, das ist ein bisschen witzig, weil also ich bin ja der Einzige, der noch keinen Podcast hat. Und meine Podcast-Idee ist ja Bücher und Bier.
Bücher und Bier.
Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen.
Das haben wir doch im Grunde genommen dann jetzt doch schon, den Sack quasi zugemacht. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch eines.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post vom Wagner.
Ja.
Hast du die Kraft? Geht es noch?
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber ich lese es einfach jetzt mal vor. Post von Wagner. Liebe Impfskeptiker. 33% der Deutschen wollen sich nicht impfen lassen. Jeder Dritte. Seid ihr Selbstmörder? Mein Beileid, wenn ihr seid. Ich habe Angst, dass das Virus in eure gesunden Körper kommt. Ihr müsst keine Angst haben. Darf ich euch schildern, wie wunderbar es ist, zweimal geimpft zu sein? Ja, ich fühlte so etwas wie Grippe. Aber ich fühlte mich weit weg von der Intensivstation. Gerettet. Der Albtraum war weg, auf dem Bauch zu liegen, Schläuche im Mund, nicht ansprechbar. 30. Scheiße, er schreibt heute relativ vernünftige Sachen. Na, dann lassen wir ihm das heute mal durchgehen.
Aber was wir vorhin schon hatten, so, wir können jetzt 30 Minuten über die politisch-kulturelle Ausstellung des Axel Springer Konzerns sprechen. Machen wir locker. Nächsten Tag, scheißegal, wir können über alles sprechen und sowas. Aber dass da irgendwo so eine Weißweinschorlenflak in Berlin-Charlottenburg sitzt und um 14 Uhr anfängt zu arbeiten und die eigentlich schon um 13.20 Uhr in der Presse sein müssen und dass das offensichtlich durchgezogen wird. Verstehst du? Man weiß doch, was alles frevelhaft ist und sowas. Aber dass es diesen Typen gibt, das finde ich irgendwie auch interessant.
Ja, finde ich auch. Ich bin auch ganz klar dafür. Ich bin froh, dass er geimpft ist. Möge er uns noch lange erhalten bleiben.
Post von Micky und Tees. Viele Grüße.
Sehr gut. Also, das war die heutige Ausgabe von Bücher und Bier.
Jetzt hör doch auf.
Ja, war schön.
Ja, ich fand's auch toll.
Tees, dann lade ich dich herzlich ein, wieder dabei zu sein. Wow. Würde mich sehr freuen.
Dankeschön.
Du, ich bin morgen in der Stadt. Wir können auch noch eine Sonntagsausgabe machen.
Bücher und
machen.
Bier, die zweite Ausgabe.
Das muss dann nur unsere Niki, also wir haben ja zwei Nikis, wir haben meine Niki und wir haben die andere Niki, das muss dann Niki Fränking, muss das halt einfach dann alles schneiden und produzieren. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Die muss ja auch mal Wochenende haben.
Auf jeden Fall.
Und alle anderen auch. Also, bis
Wochenende
denn.
Ist wichtiger als Podcast.
Bis denn. Ciao.
Tschüss, Dankeschön.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags, überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust.